Hallo, eine weitere Ausgabe des Number One Holistic Health Podcast aus Windhoek und jetzt hier in Amsterdam, bevor es auch bald schon wieder weitergeht, nach Marrakesch für eine kurze Vitamin-D-Verschnaufpause, so würde ich das mal nennen. Zu der Reise nach Marokko wird es auch bald einen Blogartikel sowie eine Podcast-Du-Folge mit Markus geben. Auf die Reise freue ich mich wirklich unheimlich, vor allem weil Marrakesch schon gefühlt seit Ewigkeiten auf meiner Reiseliste stand. Und wie immer versuche ich dabei, dass du bei dem ganzen Trubel am Laufenden bleibst und erfährst, wie du ein schönes, gesundes und achtsames Leben hast. Alles startet mit dem ersten Bissen und ein paar Sinnfragen. Und genau deshalb bin ich da. Ich bin Michaela, diplomierte Ernährungstrainerin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch ganz neu bist am Küchentisch. So oder so, schön, dass du da bist. Inspiriert von Marrakesch geht es heute um die arabische Küche. Vielleicht, ich würde schon sagen, eine kleine Sonderfolge dazu. Wir sprechen, was sie auszeichnet, was wir davon lernen können. Und passend dazu habe ich natürlich auch ein arabisch inspiriertes Rezept für dich mitgebracht. Bleib dran bis zum Ende der Folge, dann erfährst du mehr. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. So, also die arabischen Länder, die umgibt ja schon ein gewisser Zauber. Ein Traum aus Tausend und einer Nacht, es wirkt wirklich wie ein Märchen. Und was mich ganz besonders in den Bann zieht, ist natürlich diese aufregende Küche. Und deshalb habe ich natürlich schon die ersten Recherchen betrieben und geschaut, was man in Marokko alles so vorgesetzt bekommt. Und zu meiner Schande muss ich ja gestehen, ich kannte gar nicht so viel davon, obwohl ich dachte, ich sei relativ gut bewandert, wenn es um die arabische Küche geht. Nein. Also auch im Hotel, wo ich neben meiner Selbstständigkeit ja arbeite, wird hauptsächlich arabisch gekocht. Genauer gesagt wird eher nach Otto Lengi gekocht oder zumindest sind sehr viele Speisen stark von ihm inspiriert. Das ist ein israelisch-britischer Koch und Kochbuchautor, wahrscheinlich kennst du ihn auch, ich würde behaupten, er ist ziemlich bekannt. Und vor allem ja für seine doch sehr levante, angehauchte Kochweise. So, und dass ich da so planlos war, habe ich mir gedacht, das kann ich nicht so stehen lassen. Und habe deswegen das gemacht, was ich hier mit am liebsten tue. Und das ist zu recherchieren. So, in Artikel und Bücher zu schmökern und da mal Licht ins Dunkel zu bringen. Denn ich bin überzeugt, dass uns die arabische Küche noch lange begleiten wird. Ja, der Foodtrend aus dem Nahen Osten, vor allem die Levante-Küche, die war ja schon gefühlt 2018 ein Riesenthema. Aber irgendwie kommt es oder scheint es, dass viele erst jetzt auf den Geschmack von Shakshuka, von Hummus, von Falafel kommen. Und da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, denn die arabische Küche liefert noch so viel mehr Geschmackserlebnisse, dass ja, es definitiv wert, sich damit noch auseinanderzusetzen. Und ja, wo starte ich? Weil so einfach ist das gar nicht, habe ich zumindest gesehen. Ich starte mal geografisch, weil das ist auch meiner Meinung nach das Hauptproblem, warum da so viel Verwirrung herrscht. Weil wenn man über die arabische Küche spricht, da hat jeder seine eigene Meinung und die Abgrenzung, ja, wo startet man? Also wo endet eine Region? Was ist der Mittlere Osten? Wo ist der Unterschied zur arabischen Welt? Das ist ja gar nicht so einfach, ja? Gerade kulinarisch betrachtet. Und manchmal zählt auch Nordafrika zum Mittleren Osten. Und ganz einfach heruntergebrochen, für mich persönlich gesprochen, und darauf basiert auch hier diese Folge, die arabische Küche, die ist sehr weiträumig. Es zählt für mich dazu Marokko, Sudan geht hin über Libanon bis zum arabischen Golf. Eine Unterteilung davon ist die Levante-Küche. Also nochmal so ein bisschen spezifischer, die Kost von Palästina, Libanon, Syrien, Israel und Jordanien meint. So, das ist erstmal so die räumliche Abgrenzung. Und da gibt es wirklich gravierende Unterschiede. Aber was sie eint, und deshalb liebe ich es immer, mich mit der Küche aus dem Land auseinanderzusetzen, weil sie dir sehr viel geschichtlich, religiös, aber auch kulturell sehr viel Auskunft geben kann. Und besonders auffallend ist sicherlich der große Einsatz von Gewürzen. Die Araber unterhielten geschichtlich betrachtet lange vor den Europäern sehr, sehr gute Handelsbeziehungen mit Indien und das führte viele Jahrhunderte lang zur Vorherrschaft im europäisch-asiatischen Gewürzhandel. Was kann man noch vom Essen erfahren? Die meisten arabischen Länder sind überwiegend islamisch geprägt. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Küche dieser Region. Zum Beispiel das Fleisch ist halal. Das bedeutet, dass das Tier nach islamischen Vorschriften geschlachtet wurde und der Name Gottes Allah beim Schlachten ausgesprochen wurde und das Tier gesund war. Und zudem wirst du ein paar Speisen und Lebensmittel einfach nicht finden, weil es schlichtweg die Religion verbietet. Also du wirst kaum oder nie Schweinefleisch oder Alkohol finden. Und was sehr viele arabische Länder ebenfalls eint, ist eine unheimlich reiche Geschichte, die sich ebenfalls in der Küche abzeichnet. Ja, es sind natürlich sehr, sehr viele Empire gefallen. Teilweise wurden Religionen vertrieben, aber die Küche, die ist stärker denn je geworden. Und was unter anderem auch noch dafür spricht, dass der Foodtrend nicht abbricht. Ja, in Amsterdam wird so viel, in so vielen Orten Metze geboten. Und wie gesagt, also mittlerweile ist Shakshuka auf jeder Brunch-Gerichtkarte zu finden. Und mit dieser Folge möchte ich natürlich nicht nur Aufklärung schaffen, was du jetzt weißt, was arabisches Essen ist und was du unbedingt testen solltest. Auf das komme ich natürlich noch zu sprechen. Nein. So, mit dieser Folge möchte ich auch zeigen, dass sich die Kulturen der Welt ähnlicher sind, als wir alle zugeben wollen. Es wirkt zwar immer ein bisschen exotisch, wenn wir über die arabische Kost sprechen, aber die Welt ist verflochten. Zum Beispiel sind ja Falafel und Shawarma typisches Essen für die Gegend. Aber ganz ehrlich, das Konzept Fleisch oder Gemüse im Brot zu wickeln, ist jetzt nicht super unik und einzigartig für den Nahen Osten. Denn viele Kulturen auf der ganzen Welt haben ähnliche Gerichte entwickelt, bei denen Lebensmittel im Brot oder Teig eingerollt wird. Ja. Also wir haben einen Döner-Kebab Türkei, wir haben Banh Mi aus Vietnam, Burrito Mexiko, Arepa Kolumbien, ja, oder das Leberkassemmel in Österreich. Also wie viele Beispiele willst du noch? Nein, aber ich hoffe, du verstehst, auf was ich hinaus will. Und das ist schön, dass wir alle doch, ja, ähnlicher sind, als wir glauben mögen. Und weil es einfach so viele Ähnlichkeiten gibt, konzentrieren wir uns bei der arabischen Küche auch auf Nuancen, die den Unterschied ausmachen. Und das sind vor allem Gewürze und Lebensmittel. Lebensmittel, die vor allem mit der arabischen Welt assoziiert werden. Ganz typisch. Ich glaube immer, also Gefühl ist für mich Rosenwasser, Pinienkerne und Bulgur ist der Inbegriff. Die meisten findest du auch hier mittlerweile im Supermarkt. Das ist auch gleich der erste Tipp an dieser Stelle, gleich mal ein paar Dinge einkaufen und die eigene Küche ein bisschen damit aufwerten und bereichern. Und an dieser Stelle ist es, glaube ich, Zeit, meine drei Highlights der arabischen Küche mit dir zu teilen, bevor ich mich dann noch weiter um Kopf und Kragen rede. Und wir fangen an mit Sesam, beziehungsweise genauer gesagt Tahini. Das ist gemahlener Sesam, das ist verarbeitet zu einer Paste und das findet man eigentlich wirklich schon in allen Supermärkten. Das ist das Nonplusultra für jeden Hummus, das brauchst du zwingend, aber ich bin noch mehr davon begeistert. Also wirklich, abends, wenn ich auf der Couch liege, ich kann es dir vorstellen, ich stehe da noch einmal auf, um einen Löffel davon zu nehmen. Ich bin ein kleiner Tahini-Junkie. Es passt zu Kräutern, es passt zu Früchten, es passt zu Fleisch, es passt auch zu süßen Speisen. Es gibt so einen Tahini-Cheesecake. Oh mein Gott, also das unbedingt mal testen, dafür würde ich sterben. Und weil wir in der mitteleuropäischen Welt, wir gehen ja großteils noch sehr sparsam damit um. Also wir geben vielleicht mal einen Löffel von Tahini in den Hummus. Aber ich sag's dir, da geht noch mehr. Mein Lieblingsrezept im Restaurant ist, wenn Fisch serviert wird. Das ist meist gebratener Wolfsbarsch. Es geht aber auch vegan, wenn du Auberginen frittierst und so eine Tahini-Zwiebelsauce dazu machst. Alter, die hat es in sich. Ich habe den Chef mal gefragt, der hat mir auch das Rezept verraten. Und da, also da ist ordentlich Tahini-Verschleiß dahinter. Für 4 Personen brauchst du tatsächlich ein ganzes Glas, also 240 Gramm. Also die Araber oder die arabische Bevölkerung, da ist ein Löffel Tahini nix. Aber in Summe für den Start würde ich dir empfehlen, es einfach mal pur zu testen, um einfach mal auf den Geschmack zu kommen. Wenn du skeptisch bist, in etwas mit so Süßen kombiniert, dann schmeckt es wirklich jedem. Und wer ein bisschen auf die gesunde oder schlanke Linie schauen möchte, den empfehle ich 2 bis 4 Esslöffel davon in einem selbstgemachten Aufstrich zu mixen. Tahini ist reich an ungesättigten Fetten, also diese Art von Fett ist sehr, sehr förderlich für die Gesundheit. Es kann zum Beispiel helfen, Herzerkrankungen zu reduzieren. Es ist eine super Proteinquelle, reich an Ballaststoffen und Antioxidantien. Also damit tust du dir und deinen Zellen wirklich einen Gefallen. Und ja, es passt extrem gut zu Aufstrich. Kombination beispielsweise zu Süßkartoffel, rote Beete und Walnüsse, also dieses Trio, oh, da passt es herrlich dazu. Oder einem libanesischen Musabaha mit Linsen oder eben ganz klassisch ein Hummus mit Kichererbsen, verlinkt auch in den Shownotes. Okay, wir kommen zum nächsten Must. Bulgur und oder Couscous. Das sind beide beliebte Getreideprodukte in der arabischen Küche und die werden sehr, sehr häufig in ganz verschiedenen Gerichten verwendet. Die haben schon unterschiedliche Eigenschaften, also jetzt nichts das Gleiche. Und gesundheitlich betrachtet, weil ich immer wieder gefragt werde, ob es jetzt besser ist als Reis oder Nudeln. Ich hasse diese Frage, aber also pauschale Antwort erstmal dazu kann man so nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht per se besser. Allerdings, Couscous, Bulgur, hat einen niedrigeren glykämischen Index als weißer Reis oder normale Nudeln, was bedeutet, dass es den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lässt. Aber ich bin ein Fan von Vielfalt, also ich schätze vor allem Reis für seine Verträglichkeit und Nudeln sind einfach super praktisch, oder? Weil du sie von Suppen bis Aufläufe verwenden kannst. Aber wie gesagt, gebt auch mal Bulgur oder Couscous eine Chance, denn hier ist tatsächlich die Einfachkeit unschlagbar. Du nimmst 1:1 das gleiche Verhältnis von Getreide und Wasser und du hast deine Beilage in 5 Minuten. Das ist der Gamechanger. Wirklich, einfach heißes Wasser aufgießen. Am besten nimmst Gemüsebrühe, dann schmeckt das Getreide, also der Bulgur oder das Couscous, etwas besser und aufregender. Und das quält dann vor sich hin, bis das Wasser angezogen hat. Dann wird das Getreide richtig schön fluffig und du hast eine Kohlenhydratbeilage. Und ich habe das zu Hause im Bauernhof mal vorgezeigt. So, weil die müssen das auch sehen. Und die Oma, die seit Jahren für die ganze Familie und damals noch für ihre 6 Kinder gekocht hat, ist fast aus den Wolken gefallen. Sie hat gesagt, Michi, und das darf auch nur die Oma sagen, denn Michi ist ein ganz schlimmer Name, hat gesagt, Michi, dann hätte man ja so schnell eine Beilage, das geht ja nicht. Und ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und vor allem für Berufstätige, der Geheimtipp, du kannst 10 Minuten früher den Wecker stellen, weil es immer wieder heißt, ich habe keine Zeit zum Kochen. Also für 10 Minuten früher den Wecker stellen und in diesen 10 Minuten noch ein Meal Prep machen. Einfach wirklich Bulgur mit Gemüsebrühe. Zack, etwas Gemüse noch reinschnibbeln. Eine Proteinquelle deiner Wahl beimengen, also Tofu, Thunfisch, Edamame, whatever. Oder gerne auch ein Mix aus mehreren. Und du hast bis mittags eine schön angezogene Bowl, die richtig schön bunt schmeckt und super sättigend ist. Toll, love it. Ein Rezept dazu ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes. So, und dritte Zutat. Hier wird es exotischer. Sumak bzw. Zaatar. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden, deswegen nehme ich mal beide Gewürze her. Und es ergänzt sich ja auch etwas. Also starten wir mit Zaatar. Das kennt man vielleicht eher. Das ist eine Gewürzmischung. Und für mich ist es der Inbegriff der arabischen Küche. Also es wird nicht nur als Gewürz verwendet, es wird als Dip oder Streugewürz für Brot hergenommen und wenn mich wer fragt, wie schmeckt Arabisch, dann würde ich sagen nach Zaatar. Es ist auch ein klassisches Tischgewürz übrigens, also wie bei uns halt Salz und Pfeffer und da sind ganz viele Sachen drinnen. Also du hast meistens wilden Thymian, Oregano und Sesam und insbesondere Sumak ist eine wichtige Zutat von Zaatar. So, Sumak. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Vielleicht geht es ja ähnlich so wie mir, denn das hatte ich im Kopf als der Küchenchef, als wir uns über ein neues Rezept unterhalten haben. Und er meinte, Sumak ist so das ausschlaggebende i-Tüpfelchen. Und er hat mich dann riechen lassen und ich würde es beschreiben, man zieht, also die Nase zieht sich ein bisschen zusammen. Es hat eine saure, zitronenähnliche Note und verleiht eben den Gerichten dann so eine leicht säuerliche Geschmacksnote. Wird gewonnen aus den getrockneten Beeren des Sumachbaums und es ist super vielseitig. Also es passt super in Salaten, aber auch in Reisgerichten, Kebab auf Fleisch, egal ob Hühnchen oder Lamm. Erzeugt so einen geilen Wow-Effekt. Das Problem ist nur, also während man Zaatar relativ schon häufig bei uns im Supermarkt findet, ist Sumak noch so unterrepräsentiert. Ich habe es wirklich nirgends gefunden, außer online. Und da ist aber Vorsicht geboten, weil es eins der Gewürze ist, die sehr oft verfälscht werden. Also dann, keine Ahnung, wird irgendwie rote Beete-Pulver reingemischt, um die dunkelrote, also es ist eher eigentlich schon so eine weinrote Farbe zu unterstützen. Oder es wird auch häufig zu viel Salz hinzugefügt. Und das verfälscht das natürlich. Also hier ist wirklich Vorsicht geboten. Genau. Und damit habe ich, glaube ich, auch meine 3 Highlights kundgetan. Und ich würde sagen, wir wandern jetzt wirklich zum praktischen Teil, zum Rezept der Woche. So, übrigens noch kurzer Einschub, weil das fand ich so spannend. Man glaubt ja immer, die arabische Küche ist so extravagant. Tatsächlich habe ich bei der Recherche erfahren, dass sehr viele Obst- und Gemüsesorten ihren Ursprung im Nahen Osten und in der arabischen Welt haben. Wir haben angefangen von Datteln, gut, das versteht man noch, aber auch Karotten, Erbsen, ja sogar der gefühlt urdeutsche Spargel hat seine Heimat aus der arabischen Welt. Und das soll nochmal den Anfang dieser Podcast-Folge hier im Küchentisch aufgreifen und zeigen, wie wir doch alle vernetzt sind. Und guess what? Als arabisches Schmankerl habe ich mir Bruschetta mit Sumak ausgesucht. Ja, weil Tomaten sind auch nicht typisch italienisch. Tatsächlich sind sie aus den südamerikanischen Anden. Und die Italiener, die wollten anfangs überhaupt nichts mit der Tomate zu tun haben. Und so zeigt die Geschichte der Tomate, aber auch anderen Lebensmitteln, wie die Welt durch Handel und Austausch von Kulturen und Ressourcen vernetzt ist. Und Lebensmittel sind oft so Brücken zwischen verschiedenen Nationen und können dazu beitragen, Verständnis, Toleranz, aber auch Wertschätzung für die Vielfalt unserer Welt zu fördern. Und ganz ehrlich, so eine kulturelle Vielfalt, die bereichert uns doch alle. Also, gut, zu meiner Bruschetta. Watschen einfach. Tomaten, ich habe 4 oder 5 Stück genommen? Gut. Sehr reife Tomaten, das ist wichtig. Mit einer halben roten Zwiebel, etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer und Sumak mischen. Ganz wichtig. Ich habe dann auch ein Sauerteigbrot geröstet. Du kannst aber auch Ciabatta nehmen. Und hier noch der Geheimtipp. Das Brot etwas mit einer Knoblauchzehe einreiben. Dann wird es intensiver und trotzdem überlagert dann der Knoblauch nicht den Geschmack von Sumak in den Tomaten. Also gut, summa summarum ist wirklich eine sehr andere, sehr einfache Alternative. Super als Vorspeise oder als Ergänzung zur Brotzeit. Love it. Rezept ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes. So, und damit war es das auch. Ein Update über die arabische Küche mit einer kleinen Botschaft an die Welt. Ich rate dir, wenn du es nicht schon getan hast, Tahini, Bulgur, Zaatar und Sumak dir anzuschaffen und damit die eigene Küche ein bisschen zu pimpen. Bald gibt's ein Update über Marrakesch, ein lang ersehnter Urlaubswunsch. Schreib mir gerne, wie du diese Folge gefunden hast. War doch ein bisschen anders. Ich freue mich immer über den Austausch und Fragen zu meinen Kochworkshops und Angeboten zu Seminaren auch gerne an maya.michaela@gmx.at. Und bitte, 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 gib diesem Podcast 5 Sterne, abonniere ihn. Das kostet dir gar nichts und du kannst mich auf diesem Weg wirklich sehr gut unterstützen. Vielen lieben Dank dafür schon mal und dann bis bald. Ciao.